mit Rappen und Beatboxen kann man unglaublich viel machen.
Also genau dieses, was du sagst, ne, dieses Versautsein in der Schule, du bist unmusikalisch, du kannst nicht singen.
Aber warum reagieren wir alle weltweit auf diese Art der Verständigung miteinander?
Das Arbeiten mit Musik in der Form, dass gemeinsam musiziert wird, habe ich mehrfach als total spannend erlebt.
Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für alle, die das Lernen leichter und das Verlernen schneller machen wollen. Mit Sabine Fenske-Hess und Jürgen Schulze-Seeger.
Hey Jürgen.
Hey Sabine.
Grätzli.
Ja, grüßti. Hast du Schweiz gesehen gestern?
Ja, ich hab Schweiz. Das ist ja, ne, während wir aufzeichnen, ist ja die Europameisterschaft und da habe ich auch die Schweiz gesehen und so. Ich habe ein Thema, was nicht so rein an die Schweiz gebunden ist, aber da auch herkommt. Oh. Ich möchte mit dir heute über Musik im Training sprechen.
Denkst du jetzt wegen DJ Bobo oder Schweiz?
Okay. Was? Nicht ausschließlich, sagen wir es mal so.
Ein tolles Thema.
Genau. Du als der Musik noch affinere unter uns beiden gehst da wahrscheinlich auch gleich in die Vollen. Deswegen, ich habe hier so ein paar grundsätzliche Gedanken, aber ich mag erst mal hören, was ist dir an Musik im Training besonders wichtig?
Das war jetzt eine wichtige Ergänzung, Musik im Training.
Ja.
Unsere Hörerinnen und Hörer haben jetzt geglaubt, das ist eine Sendung über Musik.
Nein.
Nein, es ist ein Riesenthema und ich finde wahnsinnig wichtig. So wahnsinnig wichtig, dass ich manchmal glaube, dass viele von unseren Kolleginnen und Kollegen, inklusive mir selbst oft, wir unterschätzen, welchen Einfluss das auf die Lernleistung von unseren Teilnehmenden hat. Mhm. Und zwar nicht jetzt im Sinne von, wir machen die ganze Zeit irgendwie Bach-Alpha-Wellen-Musik, damit die Leute besser lernen können, das auch. Sondern wie die Stimmung sich beeinflussen lässt in einem Training, dadurch, dass jeweils ausgewählte Musik läuft. Und gleichzeitig ist es ein sensibles Thema. Man muss den Geschmack treffen und ganz viele Dinge, die damit reinspielen. Aber ich will, also Gott, was trittst du da los? In 30 Minuten.
Ja,
in 30 Minuten.
Das ist die Challenge.
Ich will dazu tatsächlich einen ganz kurzen Moment ausholen, weil das Faszinierende an Musik ist bis heute, im 21. Jahrhundert, dass wir Menschen immer noch nicht wissen, was eigentlich genau das mit uns macht. Also es wird ja manchmal davon gesprochen, die Sprache der Seele, wir gehen in eine Form von gemeinschaftlicher Resonanz. Jeder von unseren Hörerinnen, die schon mal auf einem großen Konzert waren, kennen dieses Gefühl, wie das ist in einem Stadion beispielsweise mit 20, 30, 40.000 Menschen in Gleichklang zu kommen, in Schwingung zu geraten, die gleichen Bewegungen zu machen, mitzusingen. Ich bin mittlerweile in einem Alter, ich muss dann immer flennen. Das ist ganz schlimm, vor allem wenn ich mit meinen Söhnen im Metallica-Konzert bin.
Und im Metallica-Konzert musst du flennen, interessant.
Da muss ich flennen, ja.
Das ist cool.
Und wenn alle mitsingen. Und das Besondere daran ist, dass es tatsächlich so ist, dass das, was Musik mit uns macht und woher dieser Einfluss auf uns kommt, ist gänzlich unbekannt. Also tatsächlich jetzt nicht so, dass wir nicht wissen, es sind Schwingungen und so, aber warum reagieren wir alle weltweit auf diese Art der Verständigung miteinander? Es gibt viele Thesen dieser Art, dass das eine Sprache ist, die universell ist, dass das eine Sprache ist, die wir weit vor unserer stimmlichen und gesprochen haben. Wir haben das vor allem von der Natur vorgelebt bekommen. Es gibt eine ganz tolle Untersuchung aus den 70er Jahren, da hat ein Vogelforscher Arendt ist sein Name, hat Vogel und gleichzeitig war er Musiktheoretiker, hat erforscht, inwiefern der Vogelgesang in Mitteleuropa unsere Volkslieder beeinflusst hat. Und das ist faszinierend zu sehen. Er hat dann so irgendwelchen, keine Ahnung, den hinterstelzlichen Landpieper hat er dessen Gesang genommen und verlangsamt. Und du hörst plötzlich dieselben Kadenzen, die man auch hört in einem Volkslied. Also wirklich bis hin zu alle meine Entchen und man denkt, okay, offenbar hängt das alles miteinander zusammen. Und
ja,
ich will das, aber,
diese Untersuchungen, ne, die sind echt spannend. Ich habe so ein ganz traumhaft schönes Foto gefunden, wo im Hintergrund menschliche Haut mit so kleinen aufgestellten Härchen zu sehen ist und vorne dran ist so ein ganz geschwungenes Notenblatt. Und die Frage ist, woher kommt die Gänsehaut beim Musikhören? Das war eine der Sachen, die mich auch wieder mitgenommen haben. Und was irgendwie klar ist, ist, dass wir auch deshalb Musik hören, weil wir unsere Stimmung darüber beeinflussen können. Also, dass das auch Teil der Motivation ist, warum wir das überhaupt machen. Ja. Aber genau wie du sagst, ich habe auch nichts gefunden. Vielleicht haben unsere Hörerinnen oder Hörer noch neuere Informationen. Aber dieses Warum, was genau passiert da in uns, dass da die Emotionsbereiche unseres Gehirns anspringen, keine Ahnung.
Also, wir können lange suchen, unsere Hörerinnen. Sie werden viele Thesen finden. Aber es ist tatsächlich ein wirklich sehr, sehr viel untersuchtes Thema. Aber die letztendliche Antwort, warum, jetzt nochmal ein Randthema, warum unsere Amygdala diese Informationen überhaupt durchlässt, ist nicht erklärbar, weil es ist weder eine Gefahrensituation, es sei denn bei Metallica, oder in anderen Situationen. Aber es läuft, wenn wir die Aufmerksamkeit dafür haben, ungefiltert durch und hat deswegen einen direkten Einfluss auf unsere Gefühle. Jetzt unabhängig, ob das eine menschliche Musik ist oder also ob man Stimmen hört oder ob das eine KI-generierte Musik ist, es macht was mit uns. Und
der Walgesang ist ja auch so ein Beispiel, ne?
Und man hört das in der Einsamkeit der tiefen Ozeane. Ich sehe dann immer Dunkelheit und dann flöten die da ihr. Das ist so, so faszinierend. Aber damit das, dieser Teil von diesem Podcast nicht zu groß wird, sondern eher ein paar hilfreiche Tipps kommen, was das im Training bewirkt. Die meisten, also mittlerweile ist das so State of the Art, wenn ein Training, bevor es beginnt, da Leute in den Raum reinkommen, dann läuft Musik.
Und eine Runde, nicht gesungen, sondern gesagt, klug geschwätzt. Wir kümmern uns hier um das Thema Rechte, weil sich diese Frage ja auch immer aufwirft, wenn wir Musik im Training laufen lassen. Inwiefern ist das GEMA-pflichtig? Und das ist hier keine Rechtsberatung, um das von vornherein klar zu sagen. Aber wir haben für euch mal ein bisschen recherchiert. Erstmal geile Quizfrage, finde ich zumindest. Weißt du, was GEMA ausgeschrieben heißt? Ich hätte es nicht gewusst. Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. Damit kannst du heute bestimmt irgendjemanden foppen. Also ich sag's nochmal, Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. Wenn du das fehlerfrei sprichst, hast du schon auch eine gute Übung zum Thema Rhetorik gemacht. So, und was die GEMA macht, das wissen wir alle. Ne? Die GEMA guckt, dass bei denjenigen das Geld ankommt, die Musik produziert haben. Und das ist super so. Komponisten, Textautoren, Musikverleger und natürlich auch die eigentlichen Musiker. Und sammelt das ein bei allen, die diese Musik aus oder zu bestimmten Zwecken nutzen. Und da kommen wir jetzt an den Punkt, inwiefern sind wir als seminargebende Menschen in dem Moment, wo wir Musik im Hintergrund spielen, tatsächlich GEMA-pflichtig. Also meine Interpretation dessen, was ich gelesen habe, sind wir nicht. Hintergrund ist, es gibt die Bestimmung, das Ganze muss für die Öffentlichkeit bestimmt sein, wenn man GEMA-pflichtig ist. Das heißt aber, dass es eben nicht einfach so zufällig nebenher gehört wird, sondern dass diese öffentliche Wiedergabe dem eigentlichen Erwerbszweck dienlich ist. Und öffentliche Wiedergabe, das wird so definiert, dass Menschen, die zusammen sind, eben genau dann nicht eine öffentliche Wiedergabe darstellen, wenn das eine abgegrenzte Anzahl Menschen ist und zwischen denen eine wechselseitige persönliche Beziehung besteht, so nennen die das. Das bezieht natürlich Familien ein. In meiner Welt ist das aber auch sehr gut übersetzbar auf unsere Trainingssituation. Es gibt dann noch eine Liste, bei der GEMA sind daher anzumelden. Und auch da gibt es nichts, was Seminar, Weiterbildungsveranstaltung oder ähnliches heißt. Das heißt insofern Entspannung auf dieser Ebene, dass wir nebenbei über Spotify, über Apple Music, über was auch immer Musik laufen lassen, ist aus meiner felsenfesten Überzeugung GEMA-frei. Wenn ihr auch sowas wie wir hier machen, Podcasts produziert oder ähnliches, dann sind wir natürlich an einer ganz anderen Stelle. Da macht euch einfach schlau. Wir haben entschieden, dass wir die Musik zu unserem Podcast haben komponieren lassen, weil wir wussten, dann sind wir definitiv auf der safen Seite. Also ran an die Mucke und entspannt mit dem Thema GEMA im Hinterkopf umgehen. Das war klug geschwätzt.
Und manche machen das zu Recht für sich selbst. Also ich finde Trainerinnen, die wissen, wenn ich dieses Stück höre, kann ich keine schlechte Laune haben. Wenn ich Miles Davis Milestones höre, es geht nicht schlechte Laune zu haben. Es ist unfassbar, sondern ich kriege Energie, ich kriege einen Drive. Und das, du weißt es, ich es gibt ja so Menschen, die hören nur so eine Musikrichtung, zu denen habe ich früher auch gehört. Bin aufgewachsen mit Klassik, dann kam Jazz mit dazu, weil das alles so verkopfert war und, und auch sehr, sehr breit. Und ich dachte immer, ich werde mein ganzes Leben lang nur Jazz und Klassik hören. Dann kam aber sehr schnell Bob Marley und Ska. Und jedes Mal, wenn ich dachte, okay, es wird so ein paar Musikrichtungen geben, die mich nie berühren werden. Punk, Country, deutsche Schlager.
Da gab es ganz genug. Doch eines Besseren
wurde belehrt? Ich eines Tages eines Besseren belehrt, weil es kommt darauf an und das immer. Nämlich, was ist das für ein Interpret? Bei manchen kann ich es sogar noch sagen, weil Country und Western war immer so, war so ein bisschen primi und die Themen so doof. Aber dann kam Dolly Parton mit Janine oder Johnny Cash mit den American Records und plötzlich merkte ich, was bin ich für ein Idiot, dass ich das vorher ausgeschlossen habe. Das Krasseste war mal Punk, weil der Zugang zu Punk, der ist ja eigentlich aus dem Ska, kommt man relativ schnell dahin, dass das irgendwann freier wird und wilder und unbändiger. Und den Zugang zum Punk findet man ganz schnell, indem man sich auf ein Snowboard stellt, sich Kopfhörer aufsetzt und einen Hang runterfährt, ein bisschen zu schnell. Und ich glaube, dass wir für jede Situation im Leben Musik finden, die diese Stimmung fördert oder irgendwie transportiert oder uns überhaupt entfacht. Und wenn man jetzt weiß, dass das so eine Riesenkraft ist, dann kann man die zum Beispiel zu Beginn des Trainings sowohl für sich selbst nutzen, also sagen, ich bringe mich selbst in einen anderen Zustand, aber, und das war jetzt klar, dass das darauf hinausläuft, die Teilnehmenden kommen rein, hören Musik, ich sage jetzt noch nicht, welche sich dafür eignet und wie das mit Teilnehmenden zusammenhängt und was die so hören und so, aber die hören Musik und wissen schon, ah, das ist hier nicht Business, weil halt im Büro, im Großraumbüro oder im Office läuft ganz selten Musik. Also früher lief an den Rezeptionen unten in so Glaspalästen lief dann unten irgendwie so eine Kaufhausmusik. Das war immer ganz schrecklich. In Werbeagenturen kann es noch sein, dass man mal in so einen Raum reinkommt und irgendwie laut Musik läuft. Aber es hat auch Gründe da. Weil das sind Institutionen oder Organisationen, in denen Kreativität eine ganz große Rolle spielt. Und die wären blöd, wenn sie nicht Musik hören würden.
Jetzt das ist abgesehen auch so ein Zeichen, davon, was gesetzt wird. Ne? Das hat so auch eine Außenwirkung.
Unkonventionell.
Auf die Menschen,
anders.
Genau. Aber es zeigt auch was.
Bei uns ist das Priming, hier ist nicht Business. Hier ist nicht beruflicher Alltag. Hier ist jetzt auch nicht unbedingt gleich Party, aber zumindest Urlaub. Und das wirkt auch sofort. Es ist wiederum eine Form von Priming, über das wir, glaube ich, schon gesprochen haben in einer Folge. Aber Priming für die Hörer, die hier einsteigen. Das Priming ist das, was wir am Anfang eines Trainings machen, um gleich in eine andere Haltung zu bringen. Also wir sagen manchmal so Dinge wie Willkommen im Urlaub. Die Musik ist ein starkes Priming und für die, die nicht wissen, was Priming ist, gibt es diesen klassischen Witz. Welche Farbe hat Schnee? Und dann sagt man weiß. Welche Farbe hat Milch? Dann sagt man weiß. Was trinken Kühe?
Milch.
Genau, weil es irgendwas Weißes sein muss, aber Kühe trinken Wasser. So, nur jetzt in Schnellform. Und deswegen halte ich das für ganz, ganz wichtig, dass diese Stimmung da am Anfang gleich entsteht. Mhm. Und jetzt kommt natürlich die große Krux, was wählt man da aus?
Genau, ich wollte nämlich darauf auch jetzt kommen, weil du gerade den Cliffhanger schon gebaut hast. Aber das ist eine der Sachen, die ich immer wieder höre, die Sorge, treffe ich da Geschmäcker? Im Gegenteil, stoße ich sogar Menschen ab, die reinkommen und irgendwas hören, was sie hassen wie die Pest. Ja. Man könnte bei dir zum Beispiel Live ist Live spielen und dich wahrscheinlich...
Genau.
Und Kräuse. Schon wäre der Jürgen aus dem Raum wieder raus.
Gerne auch ein Stück aus Cats.
Insgesamt Musicals, okay, da hat man ja auch ganz große Chancen bei dir. Ja, du tust einigen ZuhörerInnen weh, deswegen bist du auch Bad Cop in dieser Runde. Nee, sag mal, wonach gehst du da?
Unternehmenskultur zuerst. Es gibt so ein paar. Also nee, ich fange mal gleich andersrum an. Es gibt so ein paar gefahrfreie Sachen, die sind im Laufe der Popgeschichte so etabliert, dass man damit kaum was falsch machen kann. Teilnehmerinnen von Bridgehouse-Trainings werden jetzt wahrscheinlich schmunzeln, weil sie es schon ganz oft gehört haben, aber man hört schon verdammt oft bei uns Earth, Wind and Fire und September. Und weil es ist eine gute Laune-Musik, Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Das sind so ein bisschen gefahrfrei, aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Gruppe hat, die, da wo jetzt lauter so sehr profilierte, nonkonforme Menschen drin sind, kommt man mit sowas nicht so gut an.
Die
tanzen trotzdem mit an manchen Stellen, aber da ist eher dann... Ein bisschen was Moderneres, was eher was Alternatives gefragt. Und man kann da natürlich immer was falsch machen, aber man sieht ja die Resonanz der Musik auf die eigenen Teilnehmenden. Und das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man irgendwann zwischendurch fragt, was hört denn ihr gern? Und dann sind die ganz, dann nennen sie dir irgendwie so einen Titel, irgendeinen Musikliebhaber gibt es immer in jedem Training. Quatsch mal mit denen so über Musik, dann in die ersten, dann werden die Listen ausgelaufen. Genau. Und dann in der nächsten Pause das Stück zu spielen. Ja, das war ja früher immer, da musstest du, ich hatte wirklich einen riesen Koffer mit CDs dabei früher. ganz davor noch, bitte jetzt nicht lachen. Kassetten. Die ich aufgenommen hatte. Aber
wir
heute.
Boomer, ey, verdammt. Ich
bin auf sämtlichen Plattformen, Spotify, Apple Music, du findest ja alles sofort.
Du findest alles, ne, genau.
Und dann raus damit und wiederum vermittelst du ja auch das Gefühl, dann für nicht nur für diesen Teilnehmer und die anderen, die sich wundern, hä, was ist das jetzt, ein komisches Stück, kenne ich gar nicht. Es wird eine echte Pause daraus, aber sie merken jetzt auch wiederum, das ist ja für mich hier dieses Training. Die spielen hier meine Musik und du kennst diese Technik jetzt für alle da draußen auch. Manchmal, wenn ihr so längere Ausbildungen macht mit Teilnehmenden, wir haben es jetzt vor kurzem wieder gemacht, einige werden jetzt wissen, ja, das waren wir, das sagen wir ja nicht, wer das ist, aber dass man auch mal fragt zwischendurch, im Laufe einer längeren Ausbildung, vielleicht ein Jahr, fragt, was sind eure Lieblingsstücke und dann spielt man die vielleicht bei der Zertifikatsübergabe, bei, wenn dieser Mensch nach vorne kommt. Und damit lässt sich so viel machen, jetzt nicht nur in den Pausen, sondern zum Beispiel auch bei Quizzes oder bei Übungen. Also bei Quizzes muss auf jeden Fall Jeopardy-Musik laufen im Hintergrund, damit es authentischer wird. Genau. Und alles wirkt immersiv, weil Musik dazu einlädt, Gedanken gehen zu lassen, sich den Stimmungen hinzugeben. Und jetzt kann man natürlich auch jede Menge Dinge manipulieren. Brauche ich gerade Energie im Raum? Brauche ich eher ein bisschen Entspannung, weil wir vorher zu viel Spannung hatten, da empfiehlt sich dann Max Richter irgendwas ein bisschen Elegischeres. Oder dann hat man eine Gruppe, die Klassikliebhaber sind, dann kann man darüber sprechen in der Pause oder abends und mal ein Klassikstück auflegen, was ich allerdings ehrlich gesagt ganz selten mache.
Ja, das habe ich auch gerade überlegt, mache ich tatsächlich auch mega selten an. Es sei denn,
Mittagspause, wenn ich alleine bin, dann
ja, einmal das. Stimmt, da wäre es bei dir auch öfter. Und das ist auch so ein Stück in Überleitung ins nächste, aber du kannst das gerne noch abschließen, wenn noch nicht alles dazu gesagt ist, was das machst du in den Pausen oder hinterher, weil dieses, was mache ich eigentlich währenddessen, also Musik ist ja auch eine Möglichkeit zur Unterstützung von Einzelarbeitssituationen beispielsweise oder sogar Gruppenarbeiten irgendwie darin zu unterstützen. Inwiefern nutzt du das da und worauf achtest du dann?
Also ich nutze das, wenn es zum Beispiel so eine Stillarbeitsphase gibt eine Reflexion. Hier ist die Kunst darin, dass die Musik nie zu dominant sein kann, sondern sie ist nur so beiläufig im Hintergrund und erzeugt eine Stimmung. Da eignet sich sehr, sehr gut so Ambient Sounds, eher chillige, atmosphärische. Manchmal sind die so ein bisschen New Age-artig, eh so angehaucht.
Aber wahrscheinlich ohne Stimme, oder?
Ohne Stimme und ohne Regenplätschern, Harfe und vor allem Klangschale. Das wirst du bei mir nie finden. Also alles mit Klangschalen ist eher selten. Dann lieber Punk. Nein, aber da erzeugt das im Raum so eine Stimmung, dass wir gerade uns in unseren Gedanken auflösen. Und es ist sehr leise, immer dezent. Mhm. Ich würde immer aufpassen bei Übungen, wenig mit Stimme zu haben. Ja. Weil, also mir geht es so, wenn manchmal eine Trainerin Musik anmacht, während ich eine Aufgabe habe, soll irgendwas aufschreiben oder reflektieren oder mich mit jemandem unterhalten. Und es läuft ein Song im Hintergrund, ich höre auf jede Textstelle.
Ja,
und denke dann drüber nach, ist das jetzt die Marvin Gaye-Version von 1958 oder ist das die 64er-Version?
Und das ist deine Art. Ich singe dann immer mit, was auch oft nicht ganz hilfreich ist, um meine eigentliche Aufgabe fokussiert zu machen.
Stimmt, das erlebt man bei dir.
Ja. Und das mit dem Thema Klangschalen oder ähnliches, das ist auch wieder interessant, weil es gibt einfach so eigene Sachen, wo man sagt, die mag ich nicht und die werde ich dann natürlich auch nicht machen. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch da Liebhaber und Liebhaberinnen, die sagen, ja, gerade das ist schön für mich. Und das ist wieder für mich Teil auch der Kultur, die nicht nur sich an Teilnehmenden orientiert, sondern eben auch an dem, wo du selber sagst, das bin ich. Ne? Also ich spiele da eine Rolle mit, ganz klar, in dem, welche Musik da läuft und welche halt auch auf keinen Fall laufen wird.
Ich habe viel Lehrgeld gezahlt in den vergangenen Jahrzehnten, weil ich manchmal zu sehr bei mir war. Ich erinnere mich, da hatte ich, klar, 90er Techno in Berlin, das war das Ding. Da hatte ich eine Techno-Phase und dachte, ich muss das auch in jedem Training mit einer Mordsanlage leben. Und meine Erklärung für mich selbst war, ja, das gibt einen schönen Separator. Also das ist so laut hier drin, dass auch wirklich alle nach draußen gehen. Es war dann auch so. Und das hat mir dann zum Glück irgendwann mal einen Teilnehmer wieder gespielt. Jürgen, das war ein tolles Training. Aber was wirklich so genervt hat, war diese Techno-Mucke.
Herrlich.
Und deswegen wieder, es muss zur Kultur passen, es muss zu den Teilnehmenden passen und nicht nur, das ist kein Ego-Trip. Das.
Ja.
Wobei es eben umgekehrt dann ganz ist, wenn man dann einem eben selbst nicht damit leben kann, dann ist es nicht gut.
Genau, also ich muss ja immer noch, also es ist ja immer das Abwägen, dass ich mich auch wohlfühle, ist auch extrem relevant, logischerweise.
Aber genau. Ich will noch ein Beispiel nennen, was das manchmal bewirken kann. Man kann im Nachhinein Playlists verschicken aus diesem Training und die Leute hören das Stück, dass sie da vielleicht zum ersten Mal gehört haben, in einer bestimmten Situation, zu einer bestimmten Übung und es ist alles wieder da. Das kann Musik, das Musik unterstützt Erinnerungen, das kennt jeder Mensch, der ein Stück aus seiner Jugend hört. Hello, is it you I'm looking for? And I wonder where you are. Und dann, also wenn man blöderweise sich während dieser Zeit mit diesem Song verliebt hat, dann kann man ihn leider nicht mehr hören, ohne an diesen Menschen zu denken und dessen Namen, den man sonst vielleicht verdrängt. Aber das kann Musik und das wollte ich sagen. Jetzt war ich bei Hello.
Und bei den Menschen, in denen man verliebt ist. Aber ich unterschreibe das total, weil das ja auch als Anker benutzt werden kann. Also das ist jetzt wiederum nochmal eine weitere Stufe zum Thema Musik in Seminaren. Ist ganz gezielt zu benutzen, um so einen Anker zu setzen. Ist bei mir definitiv Halleluja. Also nicht das Cone Halleluja, sondern Sing Halleluja. Da bin ich sofort wieder in einem ganz bestimmten Seminarraum und in einer ganz bestimmten Situation mega tief verankert, lifelong. Und auch das Arbeiten mit Musik in der Form, dass gemeinsam musiziert wird, habe ich mehrfach als total spannend erlebt. Erzähl mal, was hast du denn da an eigenen Erinnerungen?
Kann ich eine Beobachtung bei uns aus der Academy nennen, weil Olaf ja hier nicht dabei ist, gerade hier. Kann
jetzt
ich das sagen, was Olaf
nicht
da so manchmal macht. Aber mich hat es so geflasht, dass ich da einmal mit dabei war, dass er Also man muss jetzt für unsere Hörerin sagen, Olaf ist ein Kollege, der im ursprünglichen Leben und noch lange darüber hinaus Dirigent und Bariton ist und Musiker Chöre und Mathematiker, eine interessante Kombi.
Ja,
und er macht viel in Sachen Präsenztrainings und wie beiläufig er manchmal Gruppen dazu verführt, in einen Choral zu gehen. Das fängt an, man hat eine Übung auf einer Bühne gemacht, irgendwie waren so umeinander gelaufen, dann steht man irgendwo und dann summt Olaf nur so einen Ton in eine Richtung und jeder, der in diese Richtung steht, weiß automatisch, ich bin jetzt gerade dazu aufgefordert, das mitzusummen. Und dann summt dieser Teil in diese Richtung schon mal. Dann macht er mit einer Hand so eine komische magische Bewegung, dann hören die auf zu summen, dann summt er in eine andere Richtung, dann summen die in einen anderen Ton, der vielleicht eine Terz höher ist oder eine Quart. Und so baut er nach und nach im Raum, ohne dass irgendjemand wusste, daraus entsteht jetzt so ein mehrstimmiges choralartiges Ding, natürlich ohne Text. Und danach sind die vollkommen angefasst und geflasht, weil natürlich sie in Verbindung waren mit jedem anderen im Raum und diese Magie entstanden ist, die dann in der Stille mündet. Wir waren für einen kurzen Moment verbunden und keiner hat vorher gesagt, hey, ich kann nicht singen, sondern das funktioniert dann einfach und das bewegt mich und es geht natürlich dann viel weiter in Teamentwicklung, wird musiziert mit Leuten. Ich finde, dass das Grenzen hat, weil, oder besser gesagt, es eben manchmal Gruppen oder Teilnehmende gibt, die wirklich nur sehr schweren Zugang haben zu Musik. Mhm. Und ich finde es dann nicht richtig, wenn die in dasselbe Kindheitstraumata gestoßen werden, das sie während der Grundschulzeit erlebt haben. Die kriegen dann Klangholz in die Hand gedrückt.
Oder eine Triangel, das sind immer so die beiden.
Aber selbst die kann ja schon nerven ohne Ende. Ja. Und deswegen muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber es wird ja viel getrommelt beispielsweise. Ja. Oder auch mal, das habe ich bei Samyad Klein gesehen, da werden Seminarinhalte gesungen am Ende des Tages. Mit Rappen und Beatboxen kann man unglaublich viel machen, um Lerninhalte zu verankern. Also das ist ein Riesenfeld und ich habe mich immer gewundert, dass es noch immer kein Buch über Musik im Training gibt. Also
ich habe ein uraltes tatsächlich bei mir im Schrank. Oh. Das ist noch aus einem meiner ersten ATD-Aufenthalte. Ich gucke gerade mal, ob ich jetzt schnell den Titel sehe.
Geh mal in den Keller und such das mal.
Genau, das ist hier neben mir sogar. Das ist nicht mal im Keller. Also ich kann es nur jetzt leider nicht sehen. Es ist, glaube ich, dahinter meinem Computerbildschirm.
So eine amerikanische Ausgabe vom ATD? Oder?
Ja, genau. Also es gibt irgendwas, aber viel ist es definitiv nicht. Und ich komme gerade aus dem Impro-Wochenende und auch da haben wir diesmal wieder mit Musik gearbeitet. Wir haben einen Impro-Musiker, der weiter weggezogen ist, sodass wir ihn immer nur an einem der vielen Wochenende, wo wir uns treffen, bei uns haben. Also so viele sind es gar nicht, aber in einem der Wochenenden haben wir ihn. Und es war wieder so eine unglaublich faszinierende Erfahrung, dass Musik die Szene steuert, komplett. Mhm. Und wir auch alle wissen, welche Stimmung ist das gerade. Und auch wenn, er hat mit uns daran gearbeitet, zuerst einmal zu sagen, was ist, also wenn du einen Emotionsbegriff hörst, welche Art von Musik fällt dir dazu ein und macht das auch mit Kindern, fand ich ganz toll. Mhm. Er lässt sie mit Buntstiften zu Musik malen, was sie da wahrnehmen und dann ergeben sich so kleine, letztlich wie Tonleitern und hinterher legt er ihnen Noten dazu und sagt, was passt denn wohin, welches Musikstück ist denn was und das können die zuordnen, weil das einfach eine ganz natürliche Art ist, wie man Musik aufgeschrieben hat.
Mega.
Also genau dieses, was du sagst, ne, dieses Versautsein in der Schule, du bist unmusikalisch, du kannst nicht singen und was wir da alles so gehört haben, ist so gruselig und das wiederzuentdecken ist tatsächlich auch sehr öffnend. Auch bei uns in einer Gruppe gibt es Leute, die sind glücklicher, wenn wir singen und welche, die sind nicht ganz so happy. Und aber zu sehen, welchen Fortschritt diejenigen auch machen und wie sehr sie das wachsen lässt, ist auch total genial. Insofern ist also für mich dieses als Methode nutzen auch was, zum Beispiel was Zuhören stark trainiert. Gerade wir haben jetzt auch wieder einen Kanon gesungen und wenn du die anderen nicht wahrnimmst und dich gleichzeitig wahrnimmst, dann ist das, sagen wir mal, schwierig, dass da was Klangliches draus wird, was draußen dann auf der Straße als, oh, welcher Chor seid ihr denn, irgendwie abgefeiert wird. Und das auf einer anderen Ebene zu machen, eben wieder weg vom Kognitiven. Das ermöglicht die Arbeit mit Musik eben auch. Das ja, war wieder eine geile Erfahrung.
Und es ist immer metaphorisch, also wenn es ums Singen geht, immer metaphorisch, weil unsere Kernmission ist ja, Menschen ins Lernen zu führen. Und wenn die dann ganz überrascht sind, dass sie das, was sie immer glaubten, was nicht geht, dann eben doch geht, dann ist das ja gleichzeitig die Lektion. Dann geht es ja möglicherweise auch in Bezug auf andere Dinge, wo ich immer denke, dass das gar nicht geht. Ich erinnere mich immer an die Aussage von deiner Gesangslehrerin.
Ja, genau. Ne? Wer sprechen kann, kann auch singen.
Der kann auch singen.
Genau. Und was wir auch machen, das wurde mir irgendwann mal gesagt und da habe ich gedacht, mein Gott, hätte ich selber nicht realisiert, aber völlig richtig, wenn wir zusammen singen, wir atmen auch gleichzeitig.
Ah ja, natürlich.
Und das ist natürlich Atemresonanz, ist ein ganz stark unterbewusst wirkendes Gemeinschaftsgefühl. Hm. Und das bewegt ja gerade auch bei Teams, ne, wenn man dann wieder daran denkt, bewegt das auch. Und so wie du sagst, glaube ich auch, ist es wichtig, dass da Varianzen drin sind in der Vorgehensweise, wenn ich Musik wirklich richtig schwierig finde und dann einen ganzen Tag nur auf diesem Muskel gechallenged werde, dann habe ich irgendwann zu Recht keinen Bock mehr.
Deswegen, aber es auch guter zu machen. DJ, wie ein guter DJ, das die Audience beobachten. Mhm. Also wenn die Leute Augenrollen den Raum verlassen und so, ist das ein Indiz, dass vielleicht die Musik anders sein kann. Aber das, also ich merke, je älter ich werde, desto weniger passiert etwas, was früher ganz normal war in meinen Trainings, dass die Leute getanzt haben. Also dass die, weil ich selber auch getanzt habe dann.
Ja. Ja.
Und dann kam irgendwie so ein mega geiles Stück. mit einem richtigen Beat, man hat eine gute Anlage dabei. Ich liebe das, in manchen Locations zu trainieren, wo die eine richtig große PA stehen haben und nicht nur so eine kleine Boombox. Wir selber haben ja schon traumhaft ziemlich geiles Equipment und großes Equipment. Ich denke mal an dieses Ding, was reingerollt wird auf der Bridge House Week, das dann ordentlich Bässe wirft. Aber das ist so anstiftend, dass eigentlich dann eben früher spätestens ab der Mittagspause getanzt wurde und dann auch zwischendurch jemand kam und sagte, können wir einfach eine halbe Stunde tanzen, dann sind wir wieder frei. Halbe Stunde? Ja. What? Ja. Ich werde hier bezahlt fürs Tanzen mit euch. Und abends dann und dann, also und ich wette, dass wenn man diese oder Einzelne aus diesen Gruppen heute fragt, wie war denn das Training damals? Da war so ein Typ da. Dann erinnern die sich mit Sicherheit nicht an meinen Namen. Schütze Jäger, glaube ich, hieß der. Oder Jochen. Und woran sie sich aber erinnern, ist die Stimmung, die da war, als sie getanzt haben. Und ich verrate jetzt ein Geheimnis, ich weiß gar nicht, vielleicht weiß das auch. Ich hatte früher, wenn ich auf Reisen war, Seminarreisen, hatte ich eine Disco-Kugel dabei. Die wurde aufgehängt am ersten Tag oben. Die Leute haben sich immer gefragt, warum.
Was macht der Typ da?
Dann kam ein Spot da drauf und dann wurde in den Räumen, spätestens wenn es abends dunkel wurde, wurde das Ding angeschmissen und wurde getanzt.
Ich hatte gerade einen internen Trainingsraum mit Disco-Kugel. Das habe ich auch sehr abgefeiert.
Cool. Ja, man muss vielleicht wieder mehr in so Gastwirtschaften trainieren. Die haben das in so einem Partyraum irgendwie.
Das stimmt. Gemeinsam mit der Holzpaneldecke, genau.
Genau. Und Fischernetze an den Wänden.
Ja, genau. Mit schön Staub drin. Aber dieses Tanzen ist auch ein Teilaspekt von Musik, das körperlich werden, ne? Raus aus dem Kopf, rein ins Fühlen des Körpers, also auch taktiles Fühlen. Und gerade Tanzen ist ja was, wo Nachdenken kontraproduktiv ist für das Ergebnis.
Rechter Fuß, linker Fuß.
Genau, und warte, wie ging das noch? Halber Zentimeter? Nee, warte. Ja, und das abends zu machen, das ist ja auch bei vielen Veranstaltungen, ne? Also wenn du so auf Kongressen, Konferenzen bist, ey, diese Partys sind dann legendär, ne? Cool, heute Abend wird wieder getanzt, ja, auf jeden Fall. Und das wieder mehr zu integrieren und auch loszutreten.
Guck dir die ganz Großen an, das sind alles immer so Phasen gewesen, aber ich habe damit viele Menschen erschreckt, wenn ich bei Tony Robbins war, bei diesen Großen, auf diesen großen Bühnen, das ist auch nochmal ein bisschen was anderes als das, was wir jetzt machen, aber es wird immer, bevor überhaupt irgendwas losgeht, wird mega Musik angeknallt, laut. teilweise auch immer so eine bestimmte Richtung, Pump Up the Volume oder so, so was halt möglichst vielen gefällt. Und dann wird erstmal getanzt auf der Bühne unten in der Audience, bevor es überhaupt losgeht. Und das ist Priming, das ist nichts anderes. Ja. Deswegen hat eine Band eine Vorband. Man hat dann immer die Hoffnung, dass die Hauptband jetzt besser wird, wenn die Vorband schon so geil war. Aber das Prinzip ist immer das Gleiche.
Ja, ich glaube, dass wir Deutschen insbesondere da immer noch so einen Respekt vor so Gruppenphänomenen haben und vielleicht auch deshalb genau da kritisch reagieren. Und das ist ja auch gut so, dass wir einen gewissen Respekt davor behalten und gleichzeitig den Effekt eben auf einem Konzert mittendrin zu stehen, den vergessen wir alle nicht. Ne? Und das Gänsehaut-Feeling
kommt
im wahrsten Sinne des Wortes.
Was wir für Bewegungen machen. Jetzt kommt noch einer zur EM. Wir machen keine EM-Sondersendungen draus, aber ich finde, bei allen Großereignissen, ob das Olympiade ist oder EM oder WM, finde ich immer wieder faszinierend, was im Publikum passiert und was Menschen miteinander machen. Und in Deutschland gerade sind es diese Fanzüge, die mich faszinieren. Weiß nicht, hast du die The Wall gesehen von den Holländern? Da sind dann, keine Ahnung, 1000 Fans in einer Straße. Es wird Musik angemacht, richtig gepumpt von so einem Bus runter. Mhm. Und dann gehen die immer 2 Schritte nach links, 2 Schritte nach rechts. Und es sieht aus, als wabert diese ganze amorphe Masse, wabert durch diese Straße. Cool. Sieht so geil aus. Oder die Isländer mit ihrer rhythmisierten Klatschbewegung.
Genau.
Da muss ich übrigens flennen, so. Das ist wieder so ein Ding, wo ich denke, Alter, wir könnten alle so in Frieden leben. Das muss
ich
doch nicht sein.
Ich sage nur, you never stand alone. Auch da Gänsehaut, Tränen, alles da. Genau.
Die Engländer haben jetzt wieder Sweet Caroline gesungen.
Oh ja, genau.
Sehr glücklich gewonnen haben. Und da denkst du auch, wie können die noch singen, während sie so ergriffen sind? Weil den meisten siehst du es an.
Total.
Sweet Caroline. Wer ist denn eigentlich Neil Diamond?
Oh Gott, das weiß ich immer nicht. Da gewinnst du, wenn wir miteinander battlen.
Du singst immer
mit
und ich sag dir, welcher Song es ist.
Genau. Ja, cool. Das heißt, zusammenfassend, es ist sowohl etwas, was du zu Beginn in den Pausen und am Ende nutzt, auch gezielt auf den Geschmack der Gruppe immer mehr abgestimmt, indem du den auch erfragst und einfach dadurch mitgehst, mit im Zweifel hinterher geteilten Playlists, sie auch nochmal erinnern, als auch gezielt in Arbeitsphasen, wenn es eben darum geht, ein bisschen runterzufahren, zum Beispiel im Fokus sein zu können, zu konzentrieren, als auch tatsächlich als Mittel innerhalb des Trainings selber, um diese Kohärenzen und bestimmte gemeinsam gefühlte Momente sozusagen zu erzeugen und als Anker. Ne? Das sind alles die Elemente. Habe ich was vergessen?
Nö.
Super.
Ich freue mich, wenn man müsste eigentlich für jedes Training ein eigenes Stück komponieren.
Oha.
Und so dass, wenn dann das später, weil es natürlich ein Millionenhit wird, wenn das dann später gestreamt wird und im Radio läuft, dann muss praktisch dieser Mensch sich an dieses Training erinnern. Das wäre mein Traum.
Sehr schöne Idee.
Noch eine Anekdote. Mhm. Albrecht Kresse, wie du weißt, nicht nur einer meiner besten Freunde ist, sondern auch ein uralt Trainerkollege mit der Entertainment Company, guter Mann.
Wenn er dir jetzt die Freundschaft kündigt, wenn er hört, dass er uralt ist, das könnte ich nachvollziehen.
Habe ich uralter Freund oder uralt gesagt?
Uralter Trainingskollege, hast du gesagt.
Tut mir leid, Albrecht. Klar. Wir haben in einem Training zusammen, haben wir immer wieder, wirklich, weil wir waren in so einer Disco-Laune und haben immer wieder YMCA gespielt von Village People.
Sehr schön. Und natürlich hoffentlich auch getanzt.
Und dazu, das war die Idee der Gruppe dann wiederum. Und
ja,
das war dann
gut.
Der Running Gag immer wieder, YMCA, mit diesen Bewegungen dazu.
Genau,
und jetzt Achtung,
geil.
Die haben dann später einen internen Unternehmenssong draus gemacht.
Nein, wie toll.
Auf diese Weise waren wir dann da verewigt, weil das dann auf Messen und auf internen Festen und sowas wurde es dann immer wieder mit allen Mitarbeitenden getanzt. Und dann gibt es Aufnahmen von, wie dann, es war fast ein bisschen dann noch schon wie so eine Bewegung, aber es hat so einen Spaß gemacht und es ist so kindlich. Ich glaube, das ist das, was ich daran mag.
Bei mir kommen auch gerade so viele Erinnerungen wieder. Lustig, die hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Erstens habe ich das teilweise als Transferübung genutzt, also zusammenfassend Inhalte nochmal so transportieren durften als Gedicht, als aufgeführtes Theater. Stück oder als Lied auf irgendeine bekannte Melodie vertont werden. Und da habe ich ganz oft hintendran absolute Ohrwürmer gehabt mit den entsprechenden Texten, den die Gruppe gemacht hat. Und ich erinnere mich an einen Petersberg, wo wir als Gesamtgruppe ein Lied kreiert haben, also wo es so Impro-Gesang war, der aber dann so blöckeweise wurden einzelne Strophen kreiert und dann gab es einen gemeinsamen Refrain und auch das trug dann noch über ganz lange Zeit, also es ist ja auch eine Faszinosum, ne, dass wir diese Ohrwürmer haben, die eben Hintergrund in unserem Gehirn spielen, als hätte da jemand irgendwie einen Knopf nicht gedrückt, um auszuschalten. Faszinierend.
Ja. Der Tag, an dem ich am Ende eines Trainings meine Gitarre nehme und Gute Nacht, Freunde singe, wird niemals kommen.
Das hoffe ich auch.
Weil das fände ich dann drüber. Das finde ich total drüber, auch wenn das so, vorsätzlich ist. Aber beispielsweise Thank you for the music.
Den habe ich leider auch die ganze Zeit im Kopf, weil ich ihn jetzt gerade so passend finde.
Weil es dann das Seminar beweihräuchert und den Trainer so in den Mittelpunkt stellt, das geht gar nicht. Aber vielleicht mache ich es in meinem letzten Training ganz am Schluss.
Das wird es ja erstmal gar nicht geben, weil du ja in dem Training, wenn dann in ungefähr 30 Jahren, 40 Jahren, 50 Jahren dahin siegst und dann kriegst du ja gar nicht mit, dass du den Abschiedssong hättest spielen müssen.
Ich bitte dich, mir dann noch eine Gitarre in die
Geht in
so
Ordnung. Alles
ich
klar.
Ich spiele noch einen Akkord.
Versprochen. und gleichzeitig habe ich es auch zum Beispiel beim Sprachenlernen erlebt, suggestopädisch, ne, da wirklich auch Songs mit entsprechenden Inhalten zu machen.
Ja, stimmt,
das geht nun gut. Nun ist das mein komisches Hirn, was sowieso sehr auf Songtexte geht und die leicht behält. Und das ist auch immer ein Ding, wo man seine Lernform gefunden hat, das zu nutzen für sich. Tatsächlich sich auswendig in Anführungsstrichen zu lernende Dinge auch vorzusingen und nicht unbedingt.
Die Hälfte unserer Zuhörerinnen singen manchmal Telefonnummern, um sie sich zu merken.
Oh ja, genau.
Das bestimmt nicht jeder und jede, aber doch einige. Also mein PIN-Code beispielsweise 3491.
Ach so, jetzt habe ich ihn. Oh, wie schön.
Oh, shit. 3491.
Nein. Sehr schön. Okay, dann
danke für dieses
enden
Thema. Das
wir
hat Spaß gemacht.
Genau mit. Es kommt darauf an, wann wir Musik und wie wir Musik und überhaupt immer halt so. Ne?
Ja, kommt drauf an, eben.
Ja,
immer.
So. Danke dir.
Ciao.
Bis bald. Ciao.
Das war Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für LernarchitektInnen. Jetzt abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Sabine und Jürgen freuen sich über Austausch mit dir. Schreib ihnen an podcast@bridgehouse.de.